Ja, wir wurden heute Morgen schon mit hineingenommen in die sogenannte Bergpredigt. Bei Kapernaum hat Jesus diese Bergpredigt gehalten. Normalerweise wird das der Ort aber Kapernaum ausgesprochen und das heißt das Dorf des Naum. Wir sprechen ja auch manchmal im Deutschen von den Käfern. Das sind die Dörfer. Kommt aus dem Hebräischen. Und an dieser Stelle hat Jesus seine Regierungserklärung abgegeben, die Bergpredigt. Aber sie bezieht sich nicht nur auf das Kapitel 5, was wir heute gehört haben und auch eine entsprechende Auslegung, sondern sie bezieht sich auf die Kapitel 5 bis 7. Und aus dieser Bergpredigt heute möchte ich dann auch einen Text vorlesen. Wir haben jetzt bei den Seligpreisungen immer wieder gehört, dass es darum ging, entweder selig, wer möchte gerne selig sein, glücklich, und man kann auch noch vom Alten Testament her übersetzen, wohl dem, ja. Und das ist doch etwas, was die Menschen heute suchen. Nicht nur die Theologen haben sich da Gedanken darüber gemacht, sondern auch die Philosophen. Was ist Glück? Es gibt eine ganze Palette von Büchern. Was macht den Menschen glücklich? Mein Thema heute heißt eigentlich, was wirklich zählt. Und ich fasse es mal mit Jakobus zusammen, mit einem Satz, seid nicht nur Hörer, sondern auch Täter des Wortes. Es gibt immer wieder Schwellen im Leben, die ein Anstoß sind, Bilanz zu machen, Zwischenbilanz oder Lebensbilanz. Mein Leben bisher, was hat es gebracht, was war es wert? Was trägt, was hat Bestand, was macht mich eigentlich glücklich? Ich habe so in meinem Leben immer so die runden Geburtstage mal so ein bisschen da genommen. Ne? Den 20. noch nicht so sehr, da habe ich mir nicht so viel Gedanken gemacht. Aber so mit 30, als ich 30 wurde, sagte mein Bruder mit 28 Jahren, du kennst ja den Spruch, trau keinem über 30. Da musste er dann 2 Jahre warten, bis dann ihm auch keiner mehr traute. Ja, also, und dann denkt man so nach, wie waren die letzten 10 Jahre? Wenn man 40 war, dann denkt man, wie waren die letzten 10 Jahre und wie werden die nächsten 10 Jahre? Und wenn man 60 ist, denkt man auch drüber nach. Und das ist auch gut so. Das Leben hat so bestimmte Phasen und Schwellen, wo man merkt plötzlich, da verändert sich was. Als Jutta und ich das erste Mal in Urlaub gefahren sind, ohne Kinder, also zuerst war ja die Tina weg, ne? Und dann eines Tages sagte der Martin, so einen großen Bock habe ich auch nicht mehr, mit euch da zu fahren. Ne? Ja, da haben wir Verständnis für. Aber das ist alles so in einem drin. Ja? Im Urlaub mache ich immer das Frühstück. Ja? Da habe ich mich dabei erwischt, wie ich tatsächlich an dem ersten Morgen 3 Teller gedeckt habe. Bis mir dann nachher auffiel, wir sind doch jetzt nur noch zu zweit. Das ist die Gewohnheit. Ja? Es gibt so Schwellen, wo man plötzlich merkt, hier haben wir jetzt unsere Kinder aus dem Haus gegeben. Hier kommt man jetzt an eine andere Schwelle des Lebens. Hier wechselt man den Beruf, hier geht man in Rente, hier ist man vielleicht sogar arbeitslos. Es gibt einfach immer so Situationen, wo wir dann innehalten und uns überlegen, was ist es eigentlich, was mein Leben trägt, was mich glücklich macht. Was bedeutungsvoll für mich ist. In sogenannten Coachings-Seminaren für Manager ist es beliebt, die Manager mal ein bisschen dann zum Schwitzen zu bringen. Die haben ja sonst alles im Griff, aber es gibt eine Aufgabe, da werden die etwas nervös. Wenn sie so mit 50 Jahren, 40, 50, 55 Jahren dann aufgefordert werden, ihren eigenen Nachruf aufzuschreiben. Dann kommen die ins Schwitzen. Was hat mein Leben eigentlich ausgemacht? Die Arbeit, die Kollegen, die Familie, das Geld. Und sie müssen ihren Nachruf schreiben. Was werden die Leute eigentlich dann von mir wissen wollen, wenn ich nicht mehr bin? Da stellt sich Nachdenklichkeit an. Man hält inne, man macht Bilanz. Mein Leben bisher, was hat es gebracht? Was ist es wert? Was trägt für die Zukunft und was hat Bestand? Jesus hat in der Bergpredigt, in Kapitel 7, darauf hingewiesen, was wirklich zählt. Und Matthäus lässt uns daran teilnehmen. Ab Vers 24. Darum, wer diese meine Rede hört und sie tut, Der gleicht einem klugen Mann, der sein Haus auf Fels baute. Als nun ein Platzregen fiel und die Wasser kamen und die Winde wehten und stießen an das Haus, fiel es doch nicht ein, denn es war auf Fels gegründet. Und wer diese meine Rede hört und tut sie nicht, der gleicht einem törichten Mann, der sein Haus auf Sand baute. Als nun der Platzregen fiel und die Wasser kamen und die Winde wehten und stießen an das Haus, da fiel es ein. Und sein Fall war groß. Wir haben hier zwei Bauherren und zwei Häuser. Von außen sehen sie gleich aus, ähnlich. Auf dem ersten Blick gar nicht zu unterscheiden. Vielleicht beide ganz hübsch anzusehen. Ob sie auch gut gegründet sind, zeigt erst die Belastung. Denn Unwetter kommen, ganz bestimmt. Und beide sind betroffen. Das eine hält stand, das andere stürzt ein. Das eine auf Fels gebaut, das andere auf Sand. Es geht um mein Haus, um mein Lebenshaus. Wie ist das gebaut? Jesus hat ja immer wieder, damit die Menschen seine Botschaft verstehen, die Dinge aus dem Alltag herausgenommen. Das war nicht unbekannt, was jetzt hier beschrieben worden ist. Es gibt einfach Häuser, die sind auf Sand gebaut und die anderen auf Felsen. Die anderen sind mit Pfusch gemacht und fallen irgendwann mal zusammen. Das Gleichnis kennt nur zwei Möglichkeiten, auf Sand oder auf Fels. Also entweder im Fundamentbereich, schludrig, Hauptsache die Fassade stimmt, oder eben tief gegründet, standfest und widerstandsfähig. Nun, wer möchte das nicht, dass sein Dasein so ein Haus auf festem Grund ist? Mein Leben stabil gegründet, solide, fundiert. Mein Lebenshaus erdbebensicher, sturmerprobt, sogar den Fluten gewachsen, die ihn nicht bedrohen. Wer wird so dumm sein, auf Sand zu bauen? Wer will sein Leben schon in den Sand setzen? Strandburgen zum Beispiel sind gut für den Urlaub, nur für den heutigen Tag. Wenn das Wasser kommt oder der Wind, am nächsten Tag ist nichts mehr davon da. Ja? Das ist immer so interessant gefunden. Wir hatten auf der Ferienins in Korsika öfters Freizeiten und wie dann einfach die Familienväter da um die Wette gearbeitet haben, muss ich sagen, um die schönste Strandburg zu bauen. Ja, also das war schon teilweise Meisterwerke. Am nächsten Tag war nichts mehr da. Von der ganzen Energie, von der ganzen Kraft auf Sand gebaut. Das Haus meines Daseins möchte fester stehen. Und das Gleichnis fragt uns, worauf baust du? Worauf bist du gegründet? Und wenn du dein Leben anschaust, wenn du die Bilanz machst, was du siehst, alles bestens, alles stabil, keine Gefahr. In den schönen Wetterperioden des Lebens mag die Fassade ganz imposant sein. Erst in den Krisen zeigt sich, was die Gründung wert ist. Das Kloster Trübeck, wir sehen hier so ein kleines, zwar unscharfes, aber doch, man kann es erahnen, am Nordrand des Harzes, bevor die Mönche damals 870 nach Christus angefangen haben, das Kloster zu bauen, haben sie ein Jahr lang den Boden beobachtet. Und wo es am grünsten war, da haben sie nichts hingebaut. Und damit haben sie bewiesen, weise, mit Vorsicht und Vorausschau, eben die Fundamente dorthin zu setzen, wo der Boden eben stabil ist. Wer wird aber so dumm sein wollen, das Haus seines Lebens auf Sand oder in den Sumpf zu bauen? Aber wie geht das, mein Lebenshaus, solide, fundiert, festgegründet auf den Fels zu bauen? Gottes Wort ist der sichere Baugrund für mein Leben. Das ist schon klar. Das haben wir auch von klein auf gelernt. Aber Jesus spitzt das noch zu, indem er dann sagt, und Jakobus hat es ja wiederholt, wer hört und nur hört, der ist Sandbauer. Wer hört und tut, der ist Felsbauer. Und um diesen Zusammenhang geht es eigentlich. Hören und tun. Nur hören reicht nicht. Ein Glaube, der nur hört und nicht praktisch wird, ist nicht tragfähig. Es genügt nicht zu hören, es ist nicht genug, Jesus großartig zu finden. Es kommt nicht darauf an, die Tiefgründigkeit seiner Worte zu bewundern. Es reicht nicht, sich gelegentlich ein paar nette, wohltuende Lebensweisheiten von ihm anzuhören und von ihm abzuholen. Hören und tun. Es kommt darauf an, dass wir die Worte auch leben in unserem Alltag. Wie unvollkommen und wie bruchstückhaft auch immer. Der Glaube braucht seine Alltagsgestaltung. Ein Wort zu Herzen nehmen, mich in Gottes Gegenwart auch bergen. In den Alltag fließen lassen, hören und tun. Nicht, dass ich es schon ergriffen hätte, wie Paulus sagt, aber dass wir dem nachjagen, dass wir uns danach ausstrecken, das ist wichtig. Gott möchte, dass wir vollkommen werden, dass wir seinen Willen tun in Vollkommenheit. Und das heißt eigentlich zielorientiert. Jesus sagt, diese meine Rede, und das ist nicht weniger als die ganze Bergpredigt, an deren Schluss diese Worte stehen. Wer kann denn das alles hören und tun? Wir haben heute die Verse so ein bisschen gehört mit der kurzen Auslegung. Ich würde euch also wirklich ans Herz legen, lest es mal zu Hause in Ruhe durch. Und ihr werdet feststellen oder euch auch fragen, kann ich das denn überhaupt? Kriege ich das eigentlich gebacken in meinem Leben? Die Friedfertigen? Ja? Wenn dich einer schlägt, halt ihm die andere Wange hin. Wenn dir jemand den Rock nimmt, dann lass ihm auch den Mantel. Sorgt nicht für den morgigen Tag. Liebet eure Feinde und bittet für die, die euch verfolgen. Ja, wie schwierig, die Feinde zu lieben. Und wir spüren ein bisschen davon, dass wir Schwierigkeiten haben, das auch umzusetzen. Dass das uns nicht immer gelingt. Darum geht es auch nicht. Wer kann denn das hören und tun? Ganz und gar, wie es da vorgestellt wird. Aber gerade die Weisungen der Bergpredigt führen uns ja in ein Leben, das die eigenen Sicherungen preisgibt. Die Bergpredigt mutet uns eine Lebensweise zu, die sich ganz von Gott halten lässt, die alle eigenen Sicherungen und Selbstbehauptungen aus der Hand gibt, dass ich mich eigentlich auf Gott verlasse und nicht auf meine Kraft. Sorgt euch nicht um morgen. Das heißt nicht, dass wir verantwortungslos durch diese Welt gehen. Natürlich müssen wir Vorsorge treffen. Aber diese Sorge, die hier gemeint ist, ist einfach diese Sorge, die mich runterzieht, die mich fertig macht, die Angst entwickeln lässt, die mich einfach auch dann einfach nicht mehr agieren lässt, meine Aktivitäten wegnimmt. Dass sie fallen lassen. Und das Tun der Bergpredigt, das heißt eigentlich, ich gehe weg von dem Gedanken, was kriege ich dafür? Was brauche ich morgen? Wie komme ich am besten da heraus? Wie komme ich auf die sichere Seite? Sondern es ist ein Dasein, das bereit ist, sich selbst loszulassen, sich preiszugeben. Und genau davon sagt Jesus, das ist der sichere Grund. Verlass dich auf Gott und sein Wort. Verlass dich auf Gott und nicht auf das, was du kannst. Jetzt kriegen wir ein ganz anderes Verständnis von Sicherheit, vom Bauen und vom sicheren Grund. Was trägt? Worauf ist letztlich Verlass, wenn die Wasser kommen und die Winde wehen und an unserem Lebenshaus stoßen? Was macht mich dann glücklich? Wo fühle ich mich dann wohl? Es sind ein paar Fundamente gelegt, gerade in der Bergpredigt, sogenannte Fundamentquader. Die wackeln nicht, die stehen dort wie Granit. Auf die kann ich bauen. Und das eine Fundament ist das Gebet, das Jesus seine Jünger lehrt. Unser Vater im Himmel. Dein Name werde geheiligt. Dein Reich komme. Dein Wille geschehe. Und am Schluss diese wunderbare Trilogie der Ehre Gottes. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit. Das ist ein Fundament. Wenn wir das Vaterunser miteinander beten, dann erinnern wir Gott an das Fundament unseres Lebens, damit wir glücklich sind, damit wir froh sind, damit wir selig sind und damit es uns gut geht. Denn dein ist das Reich. Er bereitet uns das Reich. Zu diesem Reich gehören wir, zu dem Sichtbaren und Unsichtbaren. Und bei ihm ist die Kraft, die Dynamik. Und bei ihm ist die Herrlichkeit. Das Wort, was da verwandt wird, könnte man auch als Ehre übersetzen, als Macht, Ruhm, Glanz, Herrlichkeit. Das ist in diesem Wort Doxa alles enthalten. Und das hat Gott. Und das ist unser Fundament. Er gibt uns die Ehre, die wir brauchen. Und jeden Tag wieder kann ich mich auf diesen Fundamentstein beziehen. Das steht, das spülen die Unwetter des Lebens nicht weg. Ein anderer Fundamentstein ist mein Leben, die goldene Regel. Alles, was ihr wollt, dass euch die Leute tun sollen, das tut ihnen auch. Das muss man erstmal sacken lassen. Wenn ich auf etwas reagiere, wenn ich über jemanden nachdenke, wenn ich über jemanden ein Urteil fälle, würde ich das auch über mich so fällen? Mit mir so umgehen, wie ich jetzt mit dem anderen umgehe? Alles, was ihr wollt, dass euch die Leute tun sollen, das tut ihnen auch. Ja, noch weitergehend. Ich würde mich ja freuen, wenn Leute mir Gutes tun. Aber was tue ich Gutes? Eine Regel, knapp und praktisch, die reicht in jede Lebenslage eben hinein. Die verbietet nicht, sondern sie setzt ganz viele Möglichkeiten und ganz viel Fantasie frei. Was kann ich anderen Menschen tun, was ich mir selbst auch Gutes tun würde? Was wünsche ich mir, was braucht der andere? Ein Lebensprogramm. Und schließlich sind da noch die Seligpreisungen, die große Liebeserklärung Jesu. Selig sind die Sanftmütigen, denn sie werden das Erdreich besitzen. Wir haben so viele, die mit Kraft protzen. Jetzt in Hamburg. Ne? Ich meine jetzt nicht die Steinewerfer. Ich meine jetzt die Politiker, die dann ihre Spielchen spielen, welche Macht denn jetzt mit welcher Macht zusammenkommt, damit sie dann die größere Macht sind und so weiter. Selig sind die Sanftmütigen. Die Mut haben, sanft zu sein. Selig sind die Barmherzigen, denn sie werden Barmherzigkeit erlangen. Vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Jesus setzt das immer so in Parallelität. Was mir gut tut, ja, das darf ich auch und muss ich auch von dem anderen eingestehen und sagen, das braucht er auch. Deswegen barmherzig sein, damit ich selbst Barmherzigkeit erlange. Selig sind die Friedfertigen, denn sie werden Gottes Kinder heißen. Diejenigen, die Frieden schaffen, hören und tun. Spätestens hier merken wir, tun ist oft gar nicht so sehr machen. Tun ist oft sich darauf einlassen, die Hände öffnen und sagen, Herr, jetzt sehe ich hier die Bergpredigt, ich sehe das, was du möchtest. Zeig du mir einfach die Möglichkeiten, das umzusetzen. Gib mir auch die Kraft, das zu tun. Und die Kraft auch in meinem Denken, das umzuprogrammieren. Dass ich jetzt wirklich darüber nachdenke, was tut dem anderen gut? Was ist Barmherzigkeit für den anderen? Tun ist nach der Bergpredigt empfangen. Und dann spüren wir, wie tragfähig dieses Fundament ist. Eine Seligpreisung heißt, selig sind die geistlich Armen. Nicht geistig, ne? Das wird oft verwechselt. Geistlich, ja, in Beziehung zu Gott. Die einfach wissen, ich brauche Gott, weil ich bin an der Stelle arm. Ich brauche seinen Segen. Ich brauche seinen Reichtum, denn ich bin da arm. Denn denen, die das eingestehen und sagen, ich brauche Jesus, der für mich am Kreuz starb, der seine Gnade und Barmherzigkeit mir in meinem Leben erwiesen hat, indem er mir meine Schuld und Sünde vergeben hat. Diese geistliche Armut gebe ich zu. denen ist versprochen, dass sie in das Himmelreich Gottes kommen, dass sie bei Gott sind, wenn sie an ihn glauben, ihm vertrauen und sich einlassen auf das, was Gott eigentlich ihnen schenken möchte. Ich möchte noch mit uns beten. Lieber Herr, ich möchte dir danken, dass du ein barmherziger Gott bist und der uns einfach Mut macht, sich auf dich einzulassen und nicht auf unsere eigenen Fähigkeiten und Kräfte zu schauen, sondern auf die Hingabe. Lass unsere Herzen einfach bereit sein, deinen Willen zu tun. Das ist natürlich irgendwo immer sehr individuell ist. Aber lass uns einfach offene Herzen haben, damit du einfach uns sagen kannst, was jeder einzeln für sich persönlich in seinem Leben einfach verändern soll, wo er sich darauf einlassen soll, wo er sich hingeben soll und wo du ihn einfach segnest. Um diese Führung und Leitung, darum bitten wir dich. Amen.